SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Bevor wir heute die nächste Folge von Der stumme Tod senden, dem Hörspiel zur neuen Staffel von Babylon Berlin, sprechen wir über den Film der 20er und frühen 30er Jahre. Denn in dieser Zeit, genauer im Jahr 1930, spielt die Handlung dieser Serie. Und Kommissar Gerion Rath ermittelt diesmal unter anderem auch im Berliner Filmmilieu zwischen zwei konkurrierenden Produzenten. Jörg Schweinitz ist emeritierter Professor für Filmwissenschaft. Er lehrte unter anderem in Chicago, in Potsdam und in Zürich. Und er ist unter anderem ein ausgewiesener Experte für die Zeit des stummen und des frühen Tonfilms. Und uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Ja, guten Tag.
Herr Professor Schweinitz, Sie haben auch einige Folgen von Babylon Berlin gesehen, haben Sie mir erzählt im Vorfeld. Die Serie spielt in den 20er und 30er Jahren. Die sehr aufwendigen Kulissen lassen das Berlin von damals wieder erstehen oder sollen es jedenfalls. Gibt es denn auch Filme aus dieser Zeit, die in der Serie irgendwie zitiert werden oder eine Ästhetik, an der die sich orientiert?
Naja, das eines, was sozusagen die Grundlage überhaupt ist, dass der Film sehr aufwendig in gebauten Dekorationen hergestellt wurde. Und das ist etwas, was in den 20er Jahren gang und gäbe war. Alle diese Filme wurden im Studio gedreht. Und dann hat man bestimmte Arten der Stilisierung in diesen Filmen aufgegriffen. Etwa die Art der Ausleuchtung, also mit großen Schlagschatten und Ähnlichem, was heute nun nicht mehr so das ist. Aber das hat man hier zum Teil gemacht. Das heißt, man zitiert oder spielt an auf bestimmte Zeichen, die Historizität signalisieren, ohne dass es im Einzelnen jetzt direkte Hinweise auf einzelne Filme aus dieser Zeit gibt. Aber natürlich gab es solche Filme wie M, Eine Stadt sucht einen Mörder und Ähnliches, der auch so eine bestimmte klaustrophobische Atmosphäre hat, die hier auch versucht wird zu erzeugen.
Jörg Schweinitz, so um 1930 herum erlebt das Kino einen echten Umbruch. Also der Tonfilm löst allmählich den Stummfilm ab. Die ersten Tonfilme gab es aber wohl schon in den 1920er oder Mitte der 1920er Jahre. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, es gab sogar schon Tonfilme vor dem Ersten Weltkrieg, die man mit sozusagen, wo man die Schallplatte synchronisiert hat mit dem Film. Das waren dann sehr kurze Filme, aber die gab es. Es gab sogenannte Tonbilder, also wie gesagt in den Jahren ab 1904 etwa. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann auch immer wieder Versuche, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, etwas mit dem Ton zu machen. Aber so wirklich der große Durchbruch kommt dann erst, als die Industrie sagt, das ist das Zukunftsmodell und da setzen wir jetzt ökonomisch drauf. Das geschah im Grunde genommen in einer Dauerkrise, so die seit Mitte der 20er Jahre im deutschen Film da ist. Ökonomische Krise, wo man dann immer wieder versucht, neue Attraktionen zu setzen. Und Amerika, Hollywood, hatte eben ab 1927 dann auf den Tonfilm gesetzt. Es gab dann auch schon Exporte nach Europa. Da drängte es sich auf, dass auch die deutsche Filmindustrie auf den Tonfilm einschwenken musste.
Sie sagten gerade 1927, in diesem Jahr ist The Jazz Singer mit Al Jolson erschienen. Also ist das tatsächlich der erste richtige, in Anführungszeichen, Tonfilm?
Naja, das ist eigentlich noch gar kein wirklicher Tonfilm. Das ist ein Stummfilm, in dem plötzlich, als sich der Jazz Singer an sein Klavier setzt, das ist so eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Er kehrt zurück und singt der Mutter ein Ständchen vor.
Später auch nochmal mit Neil Diamond verfilmt worden, glaube ich. Ja.
Genau. Und dann plötzlich tönt das Kino. Da ist plötzlich Musik da. Also dann hört man ihn singen und Klavier spielen. Und wenn er aufhört und der Vater den Raum betritt, ein Rabbi, glaube ich, der sehr dagegen ist, dass der Sohn diese Jazzmusik macht, dann verstummt er auch wieder. Also da ist das wirklich so etwas wie ein kleiner Clip innerhalb des Stummfilms, gilt aber immer als der erste kommerzielle große Anfang des Tonfilms.
Und wann würden Sie sagen, ist der erste richtige, also mit durchgehender Tonspur?
Das ist dann in den USA 1928 schon soweit. In Deutschland gibt es auch schon Versuchsgeschichten, die aber nicht so richtig breite Rezeption hatten, weil man ja keine Tonfilmkinos hatte. Das ist die gleiche Geschichte wie heute bei der Digitalisierung in den letzten 10 Jahren gewesen, wo alle Kinos auf digitale Projektion umgestellt wurden. Damals mussten alle Kino auf Lautsprecher und auf andere Projektoren, die auch Tonfilm lesen konnten, also Tonwiedergabe hatten, umstellen. Und das war eine ökonomisch ziemlich aufwendige Geschichte.
Gab es denn Widerstände gegen diese Entwicklung oder auch Opfer in Anführungszeichen?
Es gab da schon Opfer, insbesondere etwas schwächere Kinobetreiber, ökonomisch schwächere. Und es gab ästhetische Widerstände seitens der arrivierten Regisseure, gab es zum Teil erhebliche Einwände, zum Teil hat auch ein Teil der Filmkritik das nicht gut gefunden. Also da gab es schon gewisse Widerstände, weil ja die deutsche Filmproduktion gerade in den 20er Jahren ein bestimmtes, aber auch in Frankreich und in Russland etwa, auch in den USA natürlich, ein bestimmtes Niveau erreicht hatte, wie man im Stummfilm erzählen kann. Eben über gute Bildideen und Bildfindungen. Und jetzt hatte man große Besorgnisse, dass das verloren geht mit dem Tonfilm und dass nur noch Dialogszenen sind, Schuss und Gegenschuss und zwei, die sprechen, was dann visuell nicht so interessant wäre.
Ich kenne das noch vom Fernsehen, wo es lange Zeit dann auch so richtige Glaubenskriege zwischen Reportern und Kameraleuten gab. Bild oder Text, was ist da jetzt wichtiger, was kommt zuerst, wer hat sich nach wem zu richten? Inwiefern hat denn der Tonfilm dann, Sie sagten gerade schon, man hatte Angst davor, dass es jetzt nur noch Dialogszenen gibt, die Art verändert, wie man filmisch erzählt?
Ja, das hat sich schon verändert, aber es hat sich nicht so verändert, wie die besorgten Leute sich das vorgestellt haben. Mit dem Tonfilm musste natürlich zumindest in der ersten Zeit, wo die Kamerageräusche die Direktaufzeichnung des Tons im Filmatelier, wie man damals sagte, also im Studio, diese gestört haben, mussten die Kameras eingepackt werden in bestimmten Kabinen, wo die drin standen. Und da waren sie nicht sehr beweglich. Allerdings ist auffällig, dass schon die allerersten deutschen Tonfilme sich sehr darum bemüht haben, so in bestimmten Sequenzen, die wie Attraktionen, wie visuelle Attraktionen eingebaut waren, sich sehr darum bemüht, dann doch die Kamera freizulassen. Das waren dann häufig Sequenzen, die ohne Dialoge waren, sondern die mit Musik unterlegt waren etwa.
Und da sind wir dann wahrscheinlich tatsächlich bei M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang mit Peter Lorre. Oder Peter Lorre, ja. Das ist, glaube ich, der erste, ne? Deutsche.
Nee, das ist einer der bekanntesten ersten deutschen Tonfilme. Als der erste, der groß vermarktet wurde, gilt immer Melodie des Herzens. Den kennt kein Mensch mehr
ich
heute.
Auch nicht.
Aber er wird auch nicht mehr groß gezeigt. Ich muss gestehen, ich habe ihn selbst nie gesehen. Aber er ist mit Hans Albers und damit ist natürlich etwas, es wird eine junge Riege an Filmschauspielern, die es vorher auch schon im Stummfilm gab, aber die werden jetzt zu Stars.
Herr Schweinitz, vor einigen Jahren haben Sie eine Textsammlung herausgegeben, allerdings über den französischen Film, so in den ersten 3 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise darüber, was französische Intellektuelle, Künstler und Kritiker so dachten über das Kino damals. Die Zeit des Bildes ist angebrochen, heißt dieser Sammelband, erschien 2016. Was fanden Sie denn so interessant an diesem, ich vermute mal, eher Randaspekt der Filmgeschichte?
Diese Debatten um den Film und um die ästhetischen Qualitäten des Films, die gab es übrigens nicht bloß in Frankreich. Ich habe vor fast 30 Jahren ein Buch bei Reclam gemacht, Prolog vor dem Film, wo diese Debatten in Deutschland in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg auch dokumentiert werden. Daran haben die prominentesten Schriftsteller damals teilgenommen. Das ist auch in Frankreich so. Das ist die erste Garde der Intellektuellen und Künstlerschaft jener Zeit, die sich daran beteiligt hat. darüber nachzudenken, was geschieht jetzt in ästhetischer Hinsicht, künstlerischer Hinsicht mit diesem neuen Medium? Kann man damit etwas machen oder ist es etwas, was eher ablehnenswert ist? Mhm. Was ich wirklich spannend daran fand, war, dass eigentlich alle Argumente, die in den Debatten im 20. Jahrhundert, ob es über das Fernsehen war, später über Video, dann über die Digitalisierung, dass es all diese Debatten und die Struktur der Argumente alle schon gab um diese Zeit, wo das Kino sozusagen so prominent geworden ist.
Was fasziniert Sie so an dem Film dieser Zeit? Sind es diese Hintergründe oder ist es die Ästhetik?
Es ist eine ganz eigene Bildwelt. Es gibt in Deutschland ja jetzt auch zunehmend Stummfilmfestivals und ähnliches oder Vorführungen. In Berlin gibt es die Ufernächte, die dieses Jahr nun leider nicht stattfinden konnten, wo man Stummfilme mit großer Orchesterbegleitung nach Einbruch der Dunkelheit vor der Nationalgalerie in Berlin im Garten dort vorführt. Das sind ganz einmalige Erlebnisse. In Italien gibt es große Stummfilmfestivals, etwa in Bologna, wo man auf dem großen Renaissance-Marktplatz diese Filme sieht und dann 60 Personen starkes symphonisches Orchester sie begleitet. Das hat fast was von großer Oper. Das ist ein ganz eigener Reiz, eine ganz eigene Faszination.
Das heißt aber, wenn ich das richtig raushöre, Ihr Herz hängt schon dann auch eher am Stummfilm der 20er und weniger, also ich glaube, expressionistischer Film in Deutschland, der geht, glaube ich, auch noch leicht in die 30er rein. Aber es ist eher der Stummfilm der 20er, der Ihr Herz erwärmt, weniger dann der frühe Tonfilm.
Nun, der frühe Tonfilm hat wieder andere Qualitäten. Dort ist nicht mehr die Vorführung mit dem großen Kinoorchester, übrigens die großen Kinos an den Boulevards etwa, in den Hauptstraßen der Großstädte, ob das nun in Berlin oder auch in Stuttgart war. Es gab immer diese großen, überall diese Palasttheater, wie die Kinos sich nannten, die Lichtspieltheater, die großen Orchester hatten. Also die Stummfilme wurden alle mit Orchester vorgeführt. Und die Musiker dieser Orchester waren natürlich die entschiedensten Gegner des Tonfilms. Es gab Streiks und alle möglichen Dinge. Der Tonfilm dann macht andere Dinge, die sehr spannend sind. Nämlich, was ich das Spannendste finde an dem frühen Tonfilm, ist, dass sie das eigene Metier und das eigene Medium selbst zum Thema machen. Es gibt sehr, sehr viele Filme, in denen einerseits ausgestellt wird, dass die Filme etwas Produziertes, etwas Gemachtes sind, indem sich plötzlich der Star zur Kamera wendet und sagte, ja, das hätte jetzt nicht so geschehen sollen, der schlägt vor, wir machen es anders. Also diese Dinge, die sind sehr verbreitet in Frühtonfilmen. Und dann gibt es eben auch solche Dinge, die haben etwas mit Babylon Berlin zu tun, wie etwa der Schuss im Tonfilmatelier. Ein Tonfilm von 1930, eine Kriminalgeschichte im Tonfilmatelier, die nur aufgeklärt werden kann, weil eine Tonaufzeichnung heimlich mitgelaufen ist. Und so kann der Mörder entdeckt werden.
Auch das mit dem sich in die Kamera wenden, da kann ich mich entsinnen, gibt es auch Filme der vergangenen 10, 20 Jahre, wo das immer wieder gemacht wird. Also man kann sagen, es sind schon Stilmittel damals entworfen oder entdeckt worden, die bis heute immer wieder mal aufgegriffen werden.
Ne? Das ist auf jeden Fall so. In den letzten 30 Jahren ist diese Art von Film, der seine Artificialität ausstellt, ja etwas sehr, sehr Prominentes geworden. Und das gab es eben schon mal um 1930. Ich erinnere an Die Drei von der Tankstelle. Das ist ein Film, den man heute eigentlich noch, zumindest die etwas Älteren, noch ganz gut
Heinz
kennt.
Heinz Rühmann.
Und Willy Fritsch und Lillian Harvey, das war das Traumpaar des Tonfilms in diesen Jahren. Da ist es eben ganz zum Schluss so, dass ein Vorhang fällt vor die Szene und dann kommt Willy Fritsch noch einmal heraus und sagt, das kann nicht so sein, eine richtige Tonfilmoperette braucht ein Finale und dann geht der Vorhang wieder auf und es gibt ein Finale mit Tanz und allem drum und dran.
Damit sind wir vielleicht schon bei einem Klassiker. Welche Klassiker der 20er und 30er würden Sie uns empfehlen? Es reicht wahrscheinlich schon, wenn wir beim deutschen Film bleiben.
Das ist ein ziemlich großes Feld, aber natürlich, um so ein paar absolute Highlights zu nennen.
Oder die Sie sich immer wieder angucken würden.
Ja, interessant ist, in den letzten Jahren ist der schön in Farbe restauriert worden mit ganz neuen Möglichkeiten. Das Kabinett des Dr. Caligari von 1929. Dann gibt es natürlich den Nosferatu, der auch restauriert vorliegt, also so ein Urvater des Vampir-Genres. Bis zur Mitte der 20er Jahre dominiert dieser expressionistische Gestus. Und dann kommt mehr der neusachliche Gestus zum Tragen. Das heißt, so Filme wie Berlin, die Sinfonie der Großstadt oder, was ich sehr liebe, Menschen am Sonntag, wo ein junges Filmteam Kamera und Regie gemacht hat dazu. Und die haben sich an gar nichts gehalten und verfolgen vier junge Leute in Berlin, die in ihrem Alltag ein, und dann fahren sie an den Wannsee raus zum Picknick. Und da, was dort geschieht, die kleinen Dinge, Eifersucht und Ähnliches. Und zum Schluss endet der Film, dass man wieder mit der S-Bahn hineinfährt in die Stadt und sich schon aufs nächste Wochenende freut. Da ist so viel von dem Alltag und von eben der Gesellschaft dieser Zeit zu sehen, aber auch von der Lebensqualität und dem, was junge Leute bewegt hat, dass ich den nur wärmstens empfehlen kann. Aber das ist jetzt nur ein Mini-Ausschnitt. Man entdeckt unendlich vieles und vieles ist auch wieder zugänglich.
Aber immerhin ein paar Tipps nehmen wir mit aus dieser Sendung. Der Filmwissenschaftler Jörg Schweinitz war heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Danke.
Unsere Hörspielreihe Der Stumme Tod finden Sie auch auf unserer Internetseite swr2.de, auf Ihrem schlauen Telefon, in der SWR2-App und in der ARD-Audiothek natürlich auch. Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, die Musikauswahl Tristan Reiling. Verantwortlich für die Technik war Thomas Lenzen, und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.